Gott ist gut.
Amen.
Danke, Dani, dass du es glaubst. Gott ist gut.
Amen.
Eine Sache, dass ich die letzte Zeit immer wieder lerne, ist einfach, dass wir nicht zweifeln dürfen an die Güte Gottes. Gott ist gut. Punkt. Und dass wir immer wieder uns daran erinnern und dass Gott gut ist. Ich möchte heute Morgen einige Gedanken weitergeben. Ich bin sehr inspiriert worden von der Predigt von Steve und Wendy Beckland, die vor 2 Wochen im CCT waren, wo wir diese gemeinsamen Gottesdienste hatten und wo Gott neu zu meinem Herz gesprochen hat, wie wichtig es ist, dass wir erneuert werden in unser Denken. Wie wichtig es ist, dass wir verwandelt werden durch die Erneuerung unseres Denkens. Lass uns zusammen beten. Herr Jesus, ich danke dir für deine Liebe, ich danke dir für deine Gnade. Und ich danke dir, dass die Fähigkeit, um erneuert zu werden, um verwandelt zu werden durch die Erneuerung unseres Denkens, dass du die gibst, dass du uns das schenkst, Herr. Herr, und dass wir in diese Kraft des Heiligen Geistes, in diese Freiheit des Heiligen Geistes hineinkommen können, Herr. Ich danke dir dafür. Heiliger Geist, wehe auch heute Morgen in unsere Herzen. Wehe und verändere uns, damit wir mehr nach dem Bild Christi, dem Ebenbild Christi werden können heute Morgen. Danke, Jesus. Amen. In Römer 12, Vers 1 bis 2. Interessanterweise, heute Morgen habe ich, Hans Klaus schickt immer diese Mails von seiner Predigt und ich bekomme das auch. Und heute Morgen komme ich hier in der Oase und dann kommt diese Mail und ihr dürft 3-mal raten, worüber er predigt heute. Römer 12. Und die gleichen Gedanken, die ich heute Morgen weitergeben will, habe ich teilweise in seine Predigt gesehen. So, das war für mich nochmal eine Bestätigung, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Gott will heute Morgen uns ermutigen, dass wir erneuert werden können in unser Denken. Dass die Art, wie wir leben, die Art, wie wir denken, dass sich das grundsätzlich ändern kann. In der Bibel in Römer 12, Vers 1 und 2, da steht: Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes euer Leibe darzustellen als ein lebendiges, heiliges und wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes oder des Denkens, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Ich fand es sehr schön, dass die Botschaft, die wir am letzten Sonntag gehört haben von Walter Heidenreich, so Samstag und Sonntag, war sehr grundlegend, eine sehr klare evangelistische Botschaft. Es ist wichtig, dass wir verstehen, wo es anfängt. Wir sind alle Sünder, wir sind alle Menschen, die in unser Leben Fehler machen. Es hat mit Adam angefangen und wir haben es ganz munter weitergeführt. Und jeder Mensch, der sagt, ich bin ohne Schuld, ich bin ohne Sünde, irrt sich. Denn ich sage öfters, wenn ich mit Leuten gesprochen habe, die Jesus noch nicht kennen oder noch nicht aufgenommen haben in ihre Herzen, habe ich öfters gesagt, in uns ist diese Tendenz, um Böses zu tun, ist in uns verankert. Und nur die richtigen Umstände brauchen wir, damit das Böse, das da ist, hochkommt. Und dann sagen manche Leute, nee, das glaube ich nicht, ich bin doch ein guter Mensch, so schlecht bin ich auch wieder nicht. Und dann sage ich, okay, wenn deine Mutter oder deine Frau oder deine Tochter gewalttätig ermordet wird von jemandem und du stehst da und du siehst diese Person in deine, vor dich, wie wirst du reagieren? Und natürlich ist die Art, dass Ungerechtigkeit uns empört und dass Ungerechtigkeit, dass wir nicht sehen können, dass Ungerechtigkeit geschieht, ist eine göttliche Eigenschaft. Da ist nichts Schlimmes daran. Aber es ist die Art, wie wir oder was wir damit tun. Es gibt diese ganze in den Nachrichten gibt es von dieser Pistorius, ne? So gibt es diese Situation, dass ein junger Mann, was genau in der Nacht passiert ist, wissen wir nicht, weil wir waren nicht da, aber so was man dann erzählt ist, dass etwas passiert ist, wodurch Pistorius seine Freundin erschossen hat. Und er sagt, er hat nicht gewusst, er hat gedacht, dass es Einbrecher waren und er hat dann quasi durch die Badezimmertür hat er geschossen und hat dann festgestellt, dass es seine Freundin ist. Es gibt andere, die sagen, das kann nicht sein. Er hat das bewusst getan, er wusste, dass sie da war und sie hat einen Streit an dem Abend und deswegen hat er sie ermordet. Was genau passiert ist, weiß ich nicht, aber dann sehen wir, dass diese Gerichtsverhandlung da ist und dann sehen wir die Mutter von Pistorius, wie heißt das Mädchen nochmal? Reva Steenkamp, dass wir sehen, dass die Mutter von Reva da sitzt und sie schaut den Mörder ihres Tochters an. Dann denkt man, was für Gefühle gehen durch so eine Frau, wenn sie ihn sieht? Was für Gefühle gehen durch dein Herz, wenn du Ungerechtigkeit, wenn dir Ungerechtigkeit widerfährt? Wie reagierst du, wenn Sachen passieren in dein Leben, die nicht gerecht sind? Und das können manchmal kleine Sachen sein, es können manchmal große Sachen sein. Und die Frage, wie wir darauf reagieren, ist sehr, sehr wichtig. Und deswegen sage ich, wenn die Umstände richtig sind, kommt das Böseste in uns hoch. Das zeigt uns aber nur, dass wir Erlösung brauchen. Kein Mensch ist gut und jeder Mensch braucht Erlösung. Und durch die Erlösung, die wir in Jesus Christus haben, können wir frei werden und können wir gerettet werden. Darum ging eigentlich die Botschaft von Walter Heidenreich am Wochenende ganz elementar, ganz klar. Bist du vom Neuen geboren? Hast du Neugeburt erlebt? Hast du wirklich Jesus sein Leben gegeben und hat eine Veränderung stattgefunden in dein Leben? Denn nur die richtige Kirche zu gehören, bringt uns nicht in den Himmel. Nur den richtigen Religion zu glauben, bringt uns nicht in den Himmel. Es ist deine persönliche Entscheidung und deine persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Und deswegen ist es wichtig, um zu sagen, wozu habe ich mich entschieden? Und damit fängt das Christsein an. Wir sollen unser Leben Gott hingeben. Wir sollen in alles, was wir tun, sollen wir verstehen, dass das Ganze mit Neugeburt anfängt. Ich weiß noch, mein Opa ist, als ich zum Glauben kam, hatte ich und mein Opa sehr viele Gespräche. Er fand mich ein bisschen zu übertrieben. Ja, muss das sein, die ganze Bibel lesen und das so. Aber wir haben dann immer wieder unsere Gespräche gehabt. Und ich weiß noch, ich habe ihn sehr oft gefragt, Opa, weißt du, bist du sicher, dass du in den Himmel kommst? Und dann war sein Antwort Standard: Das wissen wir doch nicht. Wir hoffen, aber wir wissen es doch nicht, ob wir in den Himmel kommen. Und ich habe ihm damals gesagt: Doch, doch, wir können es wissen. Wir können Sicherheit haben, ob wir bei Gott kommen. Und ich habe ihm diese Frage immer wieder gestellt, weil ich wusste, dass das wichtig war für seine Neugeburt, für seine Entscheidung, um wirklich Jesus aufzunehmen. Er war ein religiöser Mensch, er ist auch fast sein ganzes Leben in die Kirche gegangen, aber er hatte diese Neugeburt noch nicht erlebt. Und als wir damals, ich weiß nicht mehr genau, wie es passiert ist, aber irgendwann habe ich ihm die Frage wieder gestellt. So jedes Jahr oder jedes Mal, zweimal im Jahr habe ich ihm so die Frage gestellt. Und Opa, weißt du, bist du sicher, ob du in den Himmel kommst? Es ist keine schlechte Frage, die ihr eure Verwandten mal stellen sollt. Weißt du, so, und weißt du, ob du in den Himmel kommst? Und ich weiß, dass irgendwann hat er die Frage bejaht, hat er gesagt, ja, ich weiß es. Denn ich weiß, dass ich eine Beziehung zu Jesus habe. Die Bibel sagt, das ist die Gewissheit, die wir haben können. Wir können eine Gewissheit haben. Und diese Gewissheit entsteht, wenn wir von Neuem geboren sind. Okay, das, was ich jetzt hier gesagt habe, ist die Voraussetzung. So, wenn du heute noch keine Entscheidung getroffen hast für Jesus, wenn du noch nicht sicher bist, ob du von Neuem geboren bist, dann ist heute eine wunderbare Gelegenheit, diese Entscheidung zu treffen. Komm nach dem Gottesdienst zu mir oder zu einer von der Gemeinde und rede mal mit uns, und wir möchten dich gern in einem Gebet zu Jesus führen, oder? Denn das ist das Beste, was einem geschehen kann. Neugeburt in Jesus Christus. Und wenn wir diese Entscheidung getroffen haben, dann können wir sagen, dann sind wir echte Christen. Dann sind wir Menschen, die Jesus Christus nachfolgen. Und Paulus schreibt diese Gedanken hier an Menschen, die Jesus Christus nachfolgen. So, jetzt sagt er, ich ermahne euch nun, Brüder. Und Brüder, das ist so ein Begriff, das benutzt wurde in dieser Zeit für Geschwister. So für Männer und Frauen, die wir als unsere Geschwister sehen. Er sagt hier, wir konnten das sagen, Brüder und Schwestern, aber das klingt so für mich so komisch. Geschwister, ihr Lieben, ich ermahne euch nun, oder ich ermuntere euch, durch die Erbarmungen Gottes euer Leben, euer Leibe darzustellen als lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Und dann geht er weiter und er sagt, und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Denkens. Das bedeutet, dass Christen, nachdem sie die erste Verwandlung erlebt haben, nachdem sie Christ geworden sind, dass noch etwas anderes dazu kommen soll. Und das ist die Verwandlung unseres Wesens oder unseres Sinnes, unseres Denkens. Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, wenn ich Jesus Christus aufnehme, bin ich gerettet. Ich bin ein Kind Gottes, und nichts, was ich tue, wird mich weniger Kind Gottes machen. Aber wenn ich denke, dass das Ganze ist, dann verpasse ich vieles. Und leider gibt es viele, viele Christen, die genau dort stehen bleiben. So, sie haben Wiedergeburt erlebt, sie haben Neugeburt erlebt, etwas ist passiert in ihr Leben, und dann sagen sie, jetzt ist alles gut, jetzt gehe ich in den Himmel und alles ist okay. Aber da ist noch viel mehr, das Gott in unser Leben tun will. Er möchte, dass wir in dieses Leben ein Leben des Sieges leben. Er möchte, dass der Christus in uns Gestalt nimmt, dass Menschen, wenn sie uns anschauen, dass sie sehen, da ist einer, der erlöst ist von der Allerhöchste. Ich weiß nicht, wie ihr das erlebt habt, aber als ich Christ wurde, ich hatte mein Problem vor der Bekehrung, vor ich Jesus Christus aufgenommen habe, war Hass. Ich habe meinen besten Freund gehasst. Ich habe gesagt, ich werde nie wieder mit ihm reden. Vergebung, ich wollte nicht, ich konnte nicht. Und ich habe es unfair gefunden, dass Gott so etwas verlangt. Und dann kam ich zum Glauben. Und dies, gerade diesem Bereich wurde so berührt von Gottes Gegenwart, so berührt von Gott, dass ich mich, als ich 2-3 Tage Christ war, ich mich nicht vorstellen konnte, dass ein Mensch, der sich Christ nennt, ein anderer hassen konnte, ein anderer nicht vergeben konnte. Das war für mich, dann ist er kein Christ. Weil jeder Christ, Gott hat den Bereich so geheilt in mein Leben, dass ich wusste, das ist möglich. Und das ist, was passiert. Wir werden in unser Denken werden wir erneuert. In unserem Geist ist es direkt passiert, aber in unserer Seele soll dieser Prozess anfangen. Die Bibel nennt es Heiligung. Wir sollen immer mehr werden, wie Christus ist. Es gibt manche Leute, die sagen, Herr, ich möchte doch, genauso wie du mich gerettet hast, möchte ich, dass Heiligung so in einem, so auf einen Schlag passiert, dass ich auf einen Moment ganz heilig und ohne Sünde und alle Sachen, die ich früher getan habe, die falsch waren, tue ich nicht mehr und jetzt lebe ich genauso, wie Gott das haben will. Ja, das wäre doch etwas. Und ich weiß, dass manche Leute so Gnade erleben in diesem Bereich. Ich weiß von einem, der hat Probleme mit Alkohol, ja, habe ich öfters gesagt, der Ray, einige kennen ihn. Ray hatte, er war Alkoholiker, bevor er Christ wurde. Und dann kommt er zum Glauben und ich weiß, an dem Abend, als er Jesus aufnimmt, war er sturzbesoffen und hat so Koma-Saufen gemacht quasi. Und dann betet seine Frau mit ihm, er nimmt Jesus auf und er ist auf einen Moment nüchtern. Und ist hat nie wieder getrunken. Er war von ein Alkoholiker und wir wissen, wie schwer es ist für Alkoholiker, um aufzuhören. Aber er hatte aufgehört und er hatte nie wieder Alkohol getrunken. Er hatte aber ein Problem mit Rauchen. So hat er weiter geraucht. Und ich weiß, da war es viele Jahre. Danach hat er gesagt, ich möchte auch aufhören mit Rauchen. Er hat gesagt, mein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Ich möchte eigentlich, es ist auch schlecht für meine Gesundheit. So, ich möchte einfach den Bereich, angehen. Und er ist es angegangen. Und er hatte gehofft, dass einfach so ein Gebet, weißt du, so in Jesu Namen und weg. Und das hat er schon öfters probiert und es hat nicht geklappt. Und dann ist es angegangen und er hatte 3-4 Monate, ich weiß nicht mehr genau, wie lange es war, aber er hat es durchgezogen. Und die erste Zeit, da hat seine Frau uns erzählt, sie hat gesagt, er war unmöglich. Er war total irritiert, frustriert. Er hatte so eine Lust auf die Zigarette und dadurch war er so schlecht gelaunt und er hat es an alle anderen ausgelassen. Und sie hatten fast eine Ehekrise durch diese ganze Situation. Aber letztendlich hat er es geschafft. Letztendlich hat er aufgehört mit Rauchen. Aber es war nicht ein... Es war ein Prozess. Ja, oft lieben wir diese Prozesse nicht. Deswegen kann ich verstehen, Dani, als du gesagt hast, ja, wäre es doch nicht schön, wenn wir sagen, Herr, ich danke dir, das Problem mit Zorn, ich danke dir, in Jesu Namen, es ist weg. Aber Gott weiß, was er tut, wenn er uns durch diese Prozesse gehen lässt. Und eine Sache, das da wichtig ist, um durch diese Prozesse der Veränderung, der Verwandlung zu gehen, ist, unser Denken soll sich verändern. Unser Denken soll sich grundsätzlich verändern. Sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Denkens. Der Lawrence, D.H. Lawrence, er sagte einmal, wenn ich doch nur zwei Leben zu leben gehabt hätte, das erste wäre dazu da, um Fehler zu machen, und das zweite, um aus den Fehlern zu lernen. Aber es ist leider nicht so. Wir fangen mit dem Leben an und beide finden gleichzeitig statt. Und wir müssen irgendwie auf die Bühne des Lebens, müssen wir schauen, wie wir leben, was wir aus unserem Leben machen. Der erste Punkt hier ist, und seid nicht gleichförmig dieser Welt. Wir sollen uns als Christen nicht an die Maßstäbe dieser Welt anpassen. Wir sollen anders sein. Es soll einen Unterschied geben zwischen die Jesus nicht kennen, und uns. Und manche von euch wissen, dass deine Verwandte, deine Familie eine Veränderung bemerken. Man merkt, da ist etwas passiert, und manchmal werden wir darauf angesprochen. Und das ist eine wichtige Sache. Man soll merken, dass etwas geschieht. Wir sollen nicht gleichförmig dieser Welt sein. Das bedeutet, dass in unserem Verhalten, und jetzt komme ich auf bestimmte Worte, die ich in dieser Predigt benutzen möchte, unser Verhalten soll sich verändern. Aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht nur das Verhalten verändern. Also wenn ich diese Sache getan habe, soll ich sie nicht mehr tun. Mein Verhalten soll sich ändern. Aber wenn ich das Problem beim Verhalten anpacke, dann wird keine wirkliche Veränderung da sein. Denn unser Denken soll sich verändern. Wenn mein Denken sich verändert, dann werden meine Gefühle nachkommen, und werden meine Handlungen oder mein Verhalten wird sich dadurch verändern. Oder soll sich dadurch verändern. Und dadurch kommen auch die Gewohnheiten, die ich habe, die werden sich dann auch verändern. Und das ist der Weg, wie es sein soll. Ich soll erneuert werden in mein Denken. Und wenn ich erneuert werde in mein Denken, dann hat das Auswirkung auf mein Gefühlsleben und auf mein Verhalten, auf das, was ich tue. Aber oft versuchen wir, das Problem beim Verhalten anzugehen. So, ich habe soeben etwas gesagt, ich habe ein Problem mit Rauchen und ich finde es nicht gut. So gehe ich da das Problem an. Und ich sage, ich höre auf mit Rauchen. Aber in dein Denken ist einfach die Tatsache da, dass du sagst, in dein Denken ist es, Rauchen ist gut. Rauchen ist herrlich. Rauchen brauche ich. Ich kann nicht ohne Rauchen leben. Und das ist dein Denken. Und das soll sich ändern. Weil bevor das sich nicht ändert, wirst du nie aufhören zu rauchen. Oder du wirst es versuchen, aber du wirst immer wieder anfangen. Jemand hat mal gesagt, Gott kann uns nicht befreien von unseren Freunden. Er befreit uns nur von unseren Feinden. Und manchmal gibt es Sünde, die wir vernünftig wissen, dass es nicht okay ist, aber in unsere Gefühle haben wir eigentlich das Gefühl, oder in unser Denken sagen wir, es ist okay. Ja, ich weiß, dass ich zornig bin, aber ist nicht jeder das? Also so, dann kommen wir mit unseren Entschuldigungen. Wer ist ohne Sünde? Werfe den ersten Stein. Also so, dann kommen wir mit Entschuldigungen, und wir sagen eigentlich damit, Zorn ist mein Freund. Und Gott wird mich nicht befreien von meinem Freund. Er wird uns nur befreien von unseren Feinden. Erst wenn ich auf einen Punkt bin, wo ich merke, das ist nicht das Richtige, das ist eine Lüge vom Teufel, erst dann werde ich auf einen Punkt kommen, wo Befreiung stattfinden kann und wo Erneuerung des Denkens stattfinden kann. Als Christen haben wir den Auftrag, um Schmetterlingspuppen zu sein und keine Chamäleons. Eine Schmetterlingspuppe ist ein Entwicklungsstadium, aus dem ein wunderschöner Schmetterling geboren wird. Und das ist unsere, also wir sind geschaffen worden, um uns zu verwandeln in das, was unsere Bestimmung ist. Wir sind nicht da, um uns anzupassen. Es gibt manche Christen, die leben als Undercover Christian. So, die leben so wie James Bond auf geheimer Mission. Leider weiß niemand, dass sie Christ sind. Und an ihr Verhalten sieht man es eh nicht. Nein, wir sollen uns nicht anpassen wie ein Chamäleon. Wir sollen uns verwandeln. Und das ist eigentlich das, was Gott für uns hat. Wir sollen anders sein. Und diese Einzigartigkeit soll sich nicht, ich sag mal, in frommer Sprache oder in Kleidungsformen oder so äußern. Darum geht's nicht. Es gibt manche Christen, die haben gesagt, wir müssen anders sein. Und dann sieht man, sie kleiden sich anders, sie sprechen anders. Aber es ist eine äußere Hülle und das Verhalten hat sich geändert, aber das Denken hat sich nicht geändert. Und wenn mein Denken sich nicht verändert, dann bin ich nicht verwandelt durch Erneuerung des Denkens. Dann habe ich eine christliche Fassade aufgezogen. Kennt ihr diese? Das war das Problem von Heuchler, von Pharisäer. Pharisäer würden sehr oft Heuchler genannt. Und die Pharisäer hatten folgendes Problem. Pharisäer eigentlich sind nicht ganz schlechte Leute. Nein, die waren die Leute im Neuen Testament, die Gottes Wort am höchsten gehalten haben. Die Gottes Wort geehrt haben, die gesagt haben, Gottes Wort ist gut und wir sollen es halten. Aber sie hatten ein Problem und das war, sie konnten es in eigener Kraft nicht tun. Und so haben sie nach außen den Schein erweckt, dass sie Gottes Gebote und Gottes Gesetze halten, aber es war nur eine äußere Fassade, denn ihr Denken hat sich nicht geändert, ihr Verhalten eigentlich auch nicht wirklich. Also, wir können Gottes Gebote können wir halten und wir können sagen, ich habe niemanden getötet, ich lüge nicht, so diese verschiedenen äußere Sachen. Aber dann kommt Jesus und dann schaut er nach unserem Herz. Und du sagst, ja, du hast nicht gemordet. Aber Jesus sagt, wenn du in deinem Herzen eine gehasst hast, ist das gleich Mord. Denn die Motivation deines Herzens, da fängt es an. Wie entsteht ein Mord? Ein Mord entsteht, indem einer anfängt zu hassen. Und dieser Hass wird Groll oder was auch immer und es wird immer größer. Und dann kommt diese Situation, wo du in deinen Kopf schon dreimal ein Messer gestochen hast. Und dann kommt dieser Streit, wo letztendlich du dein Frust, dein Hass, deine äußerst in eine Tat und du bist Mörder. Und Jesus sagt, nein, das ist schon viel länger passiert. Das ist passiert, als du angefangen hast zu hassen. So legt Jesus den Maßstab noch viel höher und er sagt, da soll es anfangen, unser Denken soll sich verändern. Denn wenn ich in mein Denken verändere, wird mein ganzes Wesen verändert und werde ich verwandelt nach dem Bild Christi. In der Psychologie gibt es vier Bereiche, wo Veränderung stattfinden soll. Es gibt, diese vier Bereiche sind unsere Gefühle, sollen angesprochen werden, sollen verändert werden. Unser Verhalten, unsere Gedanken und unsere Gewohnheiten, unsere Gefühle, unser Verhalten, unsere Gedanken und unsere Gewohnheiten. Es gibt manche Leute, die haben sündhafte Muster in ihr Leben. Sie tun immer wieder etwas, das Gottes Wort verbietet oder nicht gut heißt. Und man hat das Gefühl, ich bin gefangen drin. Ich habe schon immer getan. Ich habe soeben das Beispiel von Zorn erwähnt. Es gibt manche Leute, die haben eine Vergangenheit, wo sie immer wieder Probleme mit Zorn haben. Als sie klein waren, haben sie Zorn um sich herum einfach gesehen. Die Art und Weise, wie vielleicht die Eltern miteinander umgegangen sind oder die Freunde, die sie hatten in ihr Leben. Und sie haben gemerkt, Wut und Zorn und das Äußern und Ventilieren. Es gibt manche Leute, die sagen, wenn ich wütend bin, dann werde ich Nashorn, ich greife an und dann bin ich fertig damit. Ja, das Problem ist, dann bist du fertig damit, aber den Schaden, den du hinterlässt, was soll damit passieren? Oh ja, das ist nicht mein Problem. Und so können wir sagen, wir haben da entsteht ein Muster und das fängt vielleicht schon sehr jung an und dann geht es weiter und du merkst, dass du deine Probleme versuchst zu lösen, indem du zornig wirst. Du versuchst die Oberhand zu bekommen, indem du zornig bist. Und du merkst, es klappt manchmal so, dann machst du weiter. Und irgendwann merkst du, es ist eine Gewohnheit in mein Leben geworden. Es ist ein fester Muster in mein Leben. Und ich weiß, dass es nicht gut ist, aber ich weiß nicht, wie ich frei werde davon. Wenn wir von Gewohnheiten frei kommen wollen, sollen wir erneuert werden, verwandelt werden durch die Erneuerung des Denkens. Unser Denken soll sich verändern. Und ich weiß, dass dieses Denken sich nicht verändern kann ohne die Kraft, wie heißt es, ohne die Wirkung des Heiligen Geistes, ohne die Hilfe Gottes. Das ist wichtig zu verstehen. Aber es ist wichtig, dass wir wissen, unser Denken soll sich verändern. Und dann kann ich kommen mit Zorn und ich sage, jetzt werde ich mich in Selbstbeherrschung üben. So, und ich bin jetzt Christ. Und jetzt kommt Daniel und dann ärgert sie mich und ich koche. Aber ich lasse so ein Smile aus, ne? So, ich zeige es nicht, denn ich bin ein guter Christ und ein guter Christ verhält sich gut. Und oh, ich kann sie etwas tun, aber ich zeige es nicht. Und das halte ich so 3 Wochen, 4 Wochen. Und die Dani hört nicht auf, mich zu ärgern. Und sie piekst und sie piekst und sie piekst. Und irgendwann ist das Maß voll. Und dann kommt alles raus. Ja, weil da nie eine Veränderung stattgefunden hat. Nie eine wirkliche Verwandlung stattgefunden hat. Das ist das andere Problem. Darüber reden wir nächstes Mal. Also, es kann Zorn sein, es kann sexuelle Immoralität, sexuelle Sünde sein, womit du kämpfst. Und seit du klein warst, hast du ein bestimmtes Muster, dich an ein bestimmtes Muster angewöhnt und du kommst nicht frei. Okay, was soll passieren? Wir sollen verändert werden durch die Erneuerung unseres Denkens. Und das passiert, lass mich ein anderes Beispiel geben. Oft sind Christen Königskinder, die sich wie Bettler benehmen. Wir sind durch Jesu Blut freigekauft worden. Ich habe es eben gesprochen von Neugeburt. Neugeburt macht, dass wir von einem Reich in ein anderes Reich umgesiedelt werden. Das bedeutet, ein Christ ist nicht mehr vom Reich der Finsternis. Wir sind im Reich des Lichtes. Und wir können das so sehen, als ob ich adoptiert werde von der allerhöchste König. Und dadurch bin ich ein Prinz. Das Problem ist, dass viele Christen das nicht wissen oder nicht glauben. Und die gehen durch das Leben noch immer als Bettler. Es gab doch ein Mann in New York, ist er vor 20, 30 Jahren, ist ein Bettler in New York gefunden worden, er war tot. Und dann, als sie ihn quasi zum Leichenhaus gebracht haben, haben sie gesehen, dass er in seinem Mantel war, voller Geld. Und er hat die ganze Zeit dort gesessen, hat gebettelt und er war sehr, sehr reich. Aber in seinem Leben hat er nie diesen Reichtum auf irgendeine Art genossen. Er hat immer gebettelt. Und so können wir durch das Leben gehen als Bettler, aber eigentlich sind wir Kinder Gottes. Und was muss passieren, damit ein Bettler, ein Kind Gottes, sich nicht wie ein Bettler benimmt? Sein Denken soll sich verändern. Ihr Denken soll sich verändern. Wir müssen verstehen, ich bin kein Bettler, ich bin ein Kind Gottes. Die Becklands haben einen Satz gesagt, das ich sehr interessant fand, und das ist: Wenn sich etwas wahr anfühlt, ist es wahr. Stimmt das? Wenn sich etwas wahr anfühlt, ist es wahr. Nein, ist es nicht. Ja, aber ich fühle es doch. So, dann ist es doch die Realität. Nein, nicht unbedingt. Und da haben Sie dieses Beispiel erwähnt von Elia. Elia war der Prophet und dann wird er verfolgt. Und sogar die Königin des Landes kommt gegen ihn, steht gegen ihn auf. Und dann kommt er in ein Gefühlsloch. Ach, du arme ich. Oh, alles sind gegen mich. Ich bin der Einzige, der Jesus noch nachfolgt. Ich bin der Einzige in meiner Familie, der wirklich Gott gehören will. Ich bin der Einzige und alle anderen haben sich gegen mich gestellt. So fühlte Elia sich. Und? War es wahr? Aber er hat es auch gefühlt. Entschuldigung. Er hat es doch gefühlt. Was war dann die Wahrheit? Die Wahrheit war, dass etliche, und die Bibel sagt 7000. Denn Gott sagt, es gibt 7000, die sich nicht gebeugt haben für Baal und Gott nachfolgen. Aber in seiner Situation hat er das Gefühl, ich bin der Einzige. Und das Gefühl, Entschuldigung, er hat das Gefühl, das ist die Wahrheit. Was ist deine Situation? Es gibt deine Situation. Was ist dein Problem? Was ist deine Not? Und dann guckst du nach deiner Not und dann sagst du, es geht mir schlecht, weil so und so und so. Dies ist passiert und deswegen. Und deswegen fühle ich mich so. Und wenn die Gefühle da sind, dann sagen wir, die Gefühle, das ist der Maßstab meines Lebens. Und die Bibel sagt, wir sollen Gefühle nie als Maßstab unseres Lebens nehmen. Es soll immer Gottes Wort sein, der Maßstab unseres Lebens ist. Denn Gefühle, die gehen hoch und runter, aber Gottes Wort bleibt immer konstant. Gottes Wort ist Wahrheit. Und die Wahrheit wird uns frei machen. So, wenn wir Gottes Wahrheit nehmen, wenn wir Gottes Wort nehmen, dann wird und nicht, wie heißt das, nicht auf unsere Gefühle schauen, aber auf Gottes Wort schauen, dann wird Verwandlung stattfinden. Wie kommt diese Verwandlung? Wie werden wir in unser Denken erneuert? Wir werden in unser Denken erneuert, indem wir lernen, das zu äußern. Und das war eine von diesen Sachen, die ich am Wochenende neu gelernt habe. Es sind Sachen, die man eigentlich schon weiß. Aber die Wichtigkeit von das, was du aussprichst oder das, was du proklamierst. Genau, das Buch sehr zu empfehlen. Die Sachen, die du aussprichst, was für Auswirkungen sie auf dein Leben haben. Weißt du, ich kann sagen, ich bin nicht gut genug. Und dann nimmst du eine Lüge und die Lüge verwandelt sich in deine Wahrheit. Man hat Leute Studien gemacht und hat Leute gesagt, sie sollen sagen, ich bin schwach. Und als sie das geäußert haben, haben sie gemerkt, dass der Körper darauf reagiert und sich einstellt auf Schwäche. So, das, was wir äußern, das, was wir sagen, hat einen Einfluss. Jetzt, ohne, wie heißt das, nach Gottes Wort zu schauen, so einfach, das, was wir äußern, hat einen Einfluss auf uns. Warum denkt ihr, dass dieses positives Denken in der weltlichen so erfolgreich ist? Weil es wirklich funktioniert. Wenn wir anfangen, positiv über unser Leben zu sprechen, dann hat das eine Auswirkung auf uns. Ich rede jetzt nicht über Erlösung. Es hat einfach eine Auswirkung auf uns. Und wir als Christen, wir wissen doch, dass Gottes Wort uns verwandeln kann, uns wirklich verwandeln kann. Und deswegen ist es wichtig, dass um erneuert zu werden in unser Denken, wir das, was wir äußern, anfangen, wie heißt das, auf eine Linie zu stellen mit Gottes Wort. In Epheser 4, Vers 29 steht, kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden Gnade gebe. So, das, was aus unserem Mund kommt, hat einen Einfluss. Und es kann, wenn es gut ist, kann es diejenigen, die es hören, und manchmal reden wir zu uns selbst, weil wir hören das auch, kann das Gnade geben für die bestimmte Situation. Was ist deine Not? Was sind die Sachen, womit du kämpfst, wo du sagst, ich möchte ein Sieg in dem Bereich haben? Sei es, wir haben über Rauchen gesprochen, sei es Rauchen oder Alkohol oder sei es ein Zorn oder sexuelle Probleme. Aber wir können die Liste natürlich weiterführen. Schau nach deiner Not, nach deiner Situation. Was ist deine Situation? Du kämpfst mit Unvergebenheit oder du hast Angst und du lässt dich führen von deinen Ängsten. Oder du, so, schau nach deiner Situation. Und spreche Gottes Wahrheit über deine Situation aus. Was bedeutet Gottes Wahrheit für einen, der mit Zorn kämpft? Er soll proklamieren, dass er Selbstbeherrschung Gottes hat. Er soll proklamieren, dass Sanftmut, der Frucht des Geistes, ein Teil seines Wesens ist. Versteht ihr? Weil wir müssen das proklamieren, was Gott von uns sagt. Nicht das, was der Teufel von uns gemacht hat oder das, was Sünde von uns gemacht hat. Wir müssen das proklamieren, was Gott von uns sagt. Und da, wo der Not am größten ist, da, wo du am meisten kämpfst, genau da sollst du diese Gnade aufrichten oder sollst du dieses Wort aussprechen, damit es den Hörenden Gnade gibt. Und gerade in deiner Situation, dass du Gnade empfängst für diese Situation. Ich bin sanftmutig. Ich habe Selbstbeherrschung. Ich gehe, wie Gott möchte, dass ich gehe. Ich gehe gut mit meinen Finanzen um. Ich führe ein sexuelles, reines Leben. Also genau dort, wo der Not ist, dort sollst du es ansetzen und dann anfangen, das zu proklamieren, was du im Glauben sehen möchtest, da, wo du hinkommen wirst. Weißt du, Gott spricht zu Gideon und er sagt, du großer oder du streitbare Held. Und was war Gideons Situation? Er hat sich versteckt, weil er so feige war und Angst hatte für den Feind. Und Gideon sagt natürlich, nein, das stimmt nicht. Meine Situation, meine Wahrheit, meine Gefühle, mein Verhalten, meine Erfahrung sagt mir, mein Denken sagt mir, ich habe Angst und ich verstecke mich und ich werde nie das tun können, was Gott von mir verlangt. Und ich werde einfach Schutz hier suchen, damit nichts passiert. Und Gott sagt, nein, das bist du nicht. Du streitbarer Held. Und wenn wir anfangen, das zu glauben, was Gott über uns sagt, und wenn wir anfangen, das zu proklamieren, was Gott über uns sagt, dann werden wir langsam anfangen zu denken, wie Gott es sagt. Und wenn unser Denken sich verändert und wird unser Verhalten sich verändern, werden unsere Gefühle mitkommen und werden unsere Gewohnheiten werden sich verändern. Und da will ich hin. Und da will ich hin. Und deswegen, heute Morgen, als ich aufgestanden bin, eigentlich seit gestern, habe ich gesagt, die Backlands haben gesagt, es ist wichtig zu proklamieren. Und da habe ich gesagt, welche Proklamationen kann ich aussprechen über heute? Und da kam diese, es wird heute ein großartiger Tag. Es wird heute ein großartiger Tag. Wie steht es mit euch? Wie wird euer Tag? Lasst uns zusammen aufstehen. Und lasst uns einfach Gottes Gedanke proklamieren, die Gott für uns hat. Ich habe natürlich nicht alle Proklamationen, die ihr braucht, aber lasst uns das proklamieren. Lasst uns mit diesen allgemeinen Proklamationen anfangen. Genau, ich sehe, du holst das Buch. Vielleicht gibt es auch eine ganz tolle, die wir da, proklamieren können. Aber schau es mal nach. Aber wir fangen an. Es wird heute einen großartigen Tag. Okay, zusammen? Wird heute einen großartigen Tag. Ich werde Gottes Wille tun für mein Leben. Ich erwähle heute das Leben. Ich erwähle Gesundheit. Ich werde heute nicht deprimiert sein. Für die, die das noch nicht so ganz glauben, sagen wir es nochmal. Ich werde heute nicht deprimiert sein. Ich werde heute nicht deprimiert sein. Okay, und jetzt sagt ihr es, als ob ihr es glaubt, ich werde heute nicht deprimiert sein. Ich werde heute keinen Mangel haben. Ich werde heute nicht verwirrt sein. Es ist interessant, all diese Proklamationen sind aus Bibelstellen genommen. Also es ist nicht einfach, dass wir da, so das sind Bibelstellen, die das belegen. Ich erwarte heute den besten Tag meines Lebens. In geistlicher, emotionaler, beziehungsmäßiger und finanzieller Hinsicht. Beziehungsmäßiger und finanzieller Hinsicht in Jesu Namen. Noch einmal. Ich erwarte heute den besten Tag meines Lebens. In geistlicher, emotionaler, beziehungsmäßiger und finanzieller Hinsicht. Emotionale, beziehungsmäßiger und finanzielle Hinsicht. In Jesu Namen. Amen. Es gibt eine Lösung für mein Problem. Ich werde heute ganz kraftvoll in mein, Gott wird heute ganz kraftvoll in mein Leben auftauchen. Gott wird heute ganz kraftvoll in mein Leben auftauchen. Okay, dann sprechen wir uns nächste Woche, dann will ich hören, was so passiert ist.
Nicht nächste Woche.
Oder jetzt schon. Entschuldigung. Ja, kannst du.